Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behren und heute ist mal wieder Sebastian Fuchs zu Gast. Wir haben zusammen einen Deep Dive in die olympischen Ranglisten gemacht, uns angeschaut, wer ist vielleicht schon qualifiziert und wer könnte das noch schaffen. Also viel Spaß mit dieser Episode. German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet. Hallo Sebastian Fuchs, herzlich willkommen zurück. Wie geht es dir?
Hallo Max Behren, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Ja, was soll man sagen? Der November hat Einzug gehalten. Zeitumstellung ist ein, Zeitumstellung, da knabber ich noch ein bisschen dran, aber ja, das passt alles. Bin eher ein Sommerkind, das ist festgestellt.
Ja. Ja, ich auch. Also das Gute. Sind wir auch mit unserer Sportart natürlich auch ein bisschen vorbelastet, die sich ja im Sommer etwas besser ausüben lässt. Ja.
Das stimmt.
Ich sehe das immer nur bei Beachvolleyball Timmendorf da, dass die immer noch jetzt draußen
trainieren. Habe ich auch gesehen. Das ist krass.
Das sehe ich sonst eigentlich nirgendwo. Aber die ziehen richtig durch.
Malte zieht durch da, ja. Das ist cool zu sehen.
Aber ja, das machen wir hier nicht mehr. Also ich weiß nicht, vielleicht können die Hörerinnen und Hörer ja auch nochmal Bezug nehmen, wenn sie noch draußen sind gerade. Weil, also bei uns, glaube ich, in Kiel spielt keiner mehr Beachvolleyball. Kommt nicht vor. Aber die hängen auch alle in der Halle rum. Aber gerade an so Standorten, wo es halt keine Beachhalle gibt, wäre nochmal interessant, wie viele da noch sich draußen rumtreiben mit langen Klamotten.
Ich weiß, dass in Marburg, dass es da auf jeden Fall Verrückte gibt. Nico Kratzel, Adrian Wroblewski und so, die da, sagte Nico, auch den ganzen Winter schon auch draußen spielen, auch bei Regen und so. Und der feiert es irgendwie total. Aber ich jetzt nutze hier oben einfach im Norden die Ausrede von der Sturmflut, die wir hier hatten vergangene Woche.
Der Strand ist weg. Da gibt's, kann man
nicht. Ist ganz schwierig, also da jetzt noch draußen Platz zu finden.
Ja, haben, glaube ich, auch alle, oder ich weiß gar nicht, ob das über die Grenzen hinaus hier die ganzen Bilder da rumgegangen sind, aber bei uns im Hafen sind einfach, ich glaube, 30 Boote gesucht.
Das ist hart.
Im Hafenbecken.
Ich hatte auch nur gehört, die Diskussion, dass jetzt in Schilksee die Stege erhöht und die Mauer auf jeden Fall auch ausgebaut werden soll. Hier in Eckernförde hat es einfach auch komplette Teile der Strandpromenade komplett weggerissen. Also da fehlt kompletter Pflasterstein und sowas, der da weg ist. Also es war schon krass. Also man sprach von Jahrhundertflut, um mal ein bisschen Werbung zu machen, heute Abend Ende N3 auf jeden Fall zu sehen. Wir nehmen auf am, da ist heute irgendwie nur so eine Reportage über die Jahrhundertflut. Wir nehmen auf am 2.11. Okay. Also wer da Interesse hat, N3. Und sonst bestimmt auch zu sehen in der Mediathek.
Wahrscheinlich, ja. Sehr gut, nochmal eine kleine Werbung eingestreut. Ich muss auch Werbung machen, tatsächlich. Ich habe es dir eben schon geteasert, aber noch nicht so richtig. Es wird was Neues geben, ich versuche mich mal wieder an Twitch. Und zwar bin ich jetzt hier wieder sesshaft in Kiel, ein bisschen länger, und kann mich hier einrichten. Und das heißt, es gibt jetzt ab jetzt eine wöchentliche Show, kann man es nennen. Wow. Nicht nur mit mir alleine, sondern mit... Hier laufen ja noch einige andere Beachvolleyball-Experten rum in Kiel. Also davon wird immer jemand noch da sein. Und dann wird es quasi nochmal so eine Beachvolleyball-zentrierte Sendung auf Twitch geben. Und die erste wird sein am kommenden Dienstag. Wollen wir hier den Kalender öffnen. Am Dienstag, den 7. November 2023. Und genau, das Dienstag um 19 Uhr kann man dann bei Maximum Beachvolleyball bei Twitch einschalten.
Okay, und verrätst du schon, wer da kommt?
Nee, verrate ich noch nicht, weil da ich die Zusage noch nicht final habe, deswegen verrate ich es noch nicht. Das bleibt geteasert, aber man kann sich das ja ausmalen, wer hier alles so rumläuft. Davon wird es dann immer jemand sein. Und dann gucken wir uns da ein paar Highlights an, vielleicht sogar ein paar Spiele an und sprechen darüber, was gerade so abgeht, was man dann eben auch mit Bild besser untermalen kann, als wenn wir hier nur den Ton hergeben.
Ja, nice. Und vielleicht passiert dann auch weniger passieren auch weniger Fehler, wo du gerade von Experten, Expertin sprichst. Da haben wir uns natürlich in der letzten Folge über die WM da ein bisschen reingeredet. Zum Glück gibt's aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen, die das natürlich da auch direkt korrigiert haben. Das war mir auf jeden Fall nochmal ein Anliegen, das da auch nochmal anzusprechen, dass das natürlich nicht die Idee ist, hier irgendwelche Märchen zu erzählen, sondern das soll natürlich auch alles der Wahrheit entsprechen.
Also es ging um Kantor Südbeck, die zusammenspielen jetzt und nicht Kantor Rudol. Und da haben wir uns bei den brasilianischen Damenteams einmal quasi die verwechselt oder alle in einen Topf geworfen und dann neu rausgezogen. Ja. Also dafür gut, dass es so aufmerksame Hörer gibt. Ja,
auf jeden Fall.
Sehr gut. Okay, dann ist das damit angekündigt. Und das war auch ganz richtig dargestellt, dass ich mich über die Unwissenheit der Kommentatoren
und dann
selber Quatsch erzähle.
Ja,
sehr gut. Ich habe es angekündigt, gerade, ich glaube, in der letzten Folge mit Sarah Schulz habe ich das angekündigt, dass wir uns mal mit einem kleinen Deep Dive in die Olympic Rankings beschäftigen werden, jetzt wo die ersten Teams anfangen, ihre 12 Turniere voll zu machen. Und das würde ich auch direkt gerne mit dir machen, wenn du nichts dagegen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Sag mal, welches Geschlecht dir lieber ist zum...
Ich habe jetzt gerade die Männer offen.
Okay, also ich habe mir das auch mal nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Also dann gucken wir uns die Männer als erstes an. Vielleicht nochmal zum Qualifikationssystem generell. Also logischerweise sammelt man bei World Tour Turnieren Punkte. Und um sich dann für Olympia zu qualifizieren, muss man als Team 12 Ergebnisse haben. Also man muss auch tatsächlich 12 Turniere spielen. Mit weniger Turnieren, gemeinsamen Ergebnissen ist man gar nicht im Lostopf quasi für die Olympischen Spiele, kann sich da gar nicht qualifizieren. Also alle Teams, die noch weniger als 12 Ergebnisse haben, sind theoretischerweise noch nicht in diesen Listen mit drin. Und das kommt jetzt so nach und nach, dass sie ihre 12 Ergebnisse eben voll kriegen.
Hier bei der
und über diese
auf der Seite der FAVB hier auch ganz schön geschrieben in der Legende, ne? Also dahinter ist dann T bei den Teams, die noch nicht genug Turniere gespielt haben. Das heißt dann einfach noch nicht genug Turniere gespielt und somit noch.
Genau, aber deswegen kann man sich die Qualifikation oder die qualifizierten Plätze eigentlich sparen, sich anzugucken, sondern man kann sich eher die Liste angucken mit den Gesamtpunkten, denn die Teams, die da drin stehen, die werden noch 12 Turniere kriegen. Ja. Und dann zum weiteren Vorgehen, es gibt 17 Teams, die sich über diese Liste qualifizieren, dieses Mal. Und unter diesen, also jetzt in beiden Geschlechtern ist es auch so, unter diesen ersten Teams ist eventuell ja auch noch ein Weltmeisterteam, das sich direkt qualifiziert. Also Perisic Schweiner und Hughes Chang sind schon qualifiziert, fallen also aus der Liste raus. Da geht man dann schon mal einen Platz nach hinten. Und weiterhin ist es so, dass nur 2 Teams pro Land bei den Olympischen Spielen teilnehmen können, dürfen. Wenn dann mehr davon sind, dann rückt es eben. Also mehr davon in den ersten 17 sind, dann rückt es dementsprechend weiter nach hinten. Ist vor allem bei den Frauen interessant, bei den Männern auch so ein bisschen. Das heißt, wir können uns auch die ganze Liste angucken, aber vor allem nachher wird interessant, wo Doppelungen eben in den Ländern sind und welche Teams vielleicht noch nicht so vorne mit dabei sind, die aber, also ich weiß nicht, ich glaube bei der FAVB steht es nicht, aber gerade bei 12ndr.at wird auch immer aufgeführt, welche Teams eine hohe Durchschnittspunktzahl oder was die Durchschnittspunktzahl pro Turnierergebnis bei den Leuten, bei den Teams ist. Das ist auch sehr interessant. Und was auch zum Beispiel ja schon mal interessant, also wir können es ja schon mal sagen, dass Mosorum sowohl in der Weltrangliste als auch in der Olympischen Liste momentan an 1 sind und übrigens auch in der Durchschnittspunktzahlliste.
Ach krass.
Also selbst da sind sie mit einem kleinen Abstand dann doch vor Arman Hellwig um so 100 Punkte im Durchschnitt, was halt wieder betont, dass sie einfach nach wie vor, auch wenn sie jetzt bei der WM Viertelfinale ausgeschieden sind zum Beispiel, dass sie nach wie vor einfach das beste Team der Welt sind. Das ist krass. Also ich finde es immer noch krass, mit welcher Konstanz die das einfach Turnier für Turnier auf die Platte bringen. Also die sind da an 1.
Absolute Ausnahmeathleten. Da muss man, bin ich aber auch gespannt, ne, wie die das oder wie die ihr Spiel jetzt zum nächsten Jahr hin noch verändern, ob sie es nochmal verändern oder ob sie einfach nur nächstes Jahr mit vollen Akkus dann an den Start gehen. Das wird interessant sein zu sehen. Es gab ja dieses Jahr in Gstaad war das, ne, den seltenen Fall, dass sie in einem Turnier zweimal gegen das gleiche Team verlieren. Das ein Team, die zweimal schlägt sozusagen. Auch andere Teams Turniere gewinnen, auch große Turniere gewinnen. Siehe da natürlich die Weltmeister mit den Tschechen, aber auch in Paris natürlich das Ergebnis von den beiden Tschechen. Wird spannend sein, ob die sich neu erfinden oder ob die einfach ausgeruht, frisch dann ihr Spiel dann wieder brutal so aufziehen, wie man es aus den letzten 4-5 Jahren kennt und dann einfach über diese athletische, physische Dominanz des Blockspielers und der unglaublichen Präzision an dem Sideout von Christian dann da weiter erfolgreich sein werden oder ob die irgendwie eine kleine Spice dazu tun, irgendwas neu entwickeln.
Für mich, also ich finde es auch jetzt interessant, so wie die Teams das jetzt von der Saisonplanung weiter eben angehen. Also für Perosic Schweiner zum Beispiel, die beiden haben auch eine wahnsinnig hohe, habe ich übrigens eben unterschlagen, dass sie mit den Durchschnittspunkten nur 10 Punkte hinter Mosorum sind. Oder 8. Und das bei 6 Turnieren. Da zählt natürlich die Weltmeisterschaft rein, die ist sehr hoch bepunktet. Das kommt natürlich dazu. Aber für die beiden ist es wirklich der Best Case, auch mit einer bisschen verletzungsgeplagten Saison. Vorher haben sie eben erst 6 Ergebnisse gemacht, können sich aber jetzt komplett aussuchen, was sie spielen und was nicht.
Ist das so, ja? Also der Weltmeister braucht keine 12 Turniere.
Richtig, der Weltmeister ist automatisch qualifiziert. Okay. Also die sind schon durch. Das ist dann quasi in den Regeln auch so festgelegt, dass die, die können auch nur die Weltmeisterschaft spielen. Funktioniert natürlich nicht, weil sie sich dafür qualifizieren müssen, aber ich hätte die Frage, so, ob was die Teams machen oder was wäre so deine Idee dabei? Es ist ja nun auch nicht sinnvoll, jetzt nur noch im Trainingslager abzuhängen. Einmal ist es vielleicht auch finanziell nicht so gut, weil man ja auch über die Preisgelder sich das Ganze finanziert, aber auch einfach Wettkampf und Spiel praktisch sowas. Ja, was macht man denn? Nimmt man sich die einfachen Turniere raus, die um die Ecke sind oder was? Also so im Hinblick jetzt auf den Weg zu den Olympischen Spielen, die im Sommer nächsten Jahres sind. Wann fängt man an, wieder Wettkämpfe zu machen? Machen wir das konstant jetzt? Was würdest du dazu sagen?
Ja, hängt, glaube ich, also zum einen auch so ein bisschen davon ab, wo die Olympischen Spiele sind. Die sind jetzt in Europa dann das nächste Mal, also in Paris. Das heißt, für die Teams aus Europa ist die Anreise natürlich nicht so weit, wenn es da um ein Team geht, was von Overseas kommt oder sowas, da müsste man es dann wahrscheinlich anders regeln. Also, dass man sich so an die Zeitumstellung gewöhnt, dass man vielleicht ein großes Saisonvorbereitungstrainingslager in der Region macht, wo dieses Turnier stattfindet, ähnliche klimatische Bedingungen, Zeitzonenwechsel dann auch schon mal übt und sowas, dass man da, glaube ich, gut am Start ist. Und dann kommt es auch davon ab, wie viel du so in den Jahren vorher gespielt hast. Wenn du ein Team bist, das viel spielen, also was wirklich einen Rhythmus braucht und weiß nicht, physisch vielleicht auch noch gut beisammen ist, noch relativ jung ist, dann kannst du natürlich auch mehr spielen als ein Team, was dann schon Anfang Mitte 30 ist. Da werden dann vielleicht eher schon mal Körner gespart. Die Erfahrung ist dann irgendwo da und davon lebt es ja auch im Beachvolleyball extrem und dann wirst du mehr Zeit haben zum Trainieren. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich glaube gerade jetzt lohnt sich nochmal, wenn das vom Kalender her geht. Da ist jetzt noch ein Elite 16 und das World Tour Final, glaube ich, ne? Also die beiden Turniere, die dann noch anstehen hinten raus, die noch zu spielen, auch mit einem Fokus, weil es da, glaube ich, dann einfach auch um Prestige und um gutes Geld natürlich auch geht. Aber genau, dann im nächsten Jahr so einsteigen, dass man, gerade wenn man jetzt oben mit dabei ist, im Falle von Mol Sorum, da muss man sich, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr totspielen. Also das ist zu sehen, dass man diese 2-3 Ergebnisse dann noch einbringt, die man braucht, weil hier steht zum Beispiel, dass die jetzt 10 Ergebnisse drin haben. Ich weiß nicht, was bei dir steht.
Bei mir steht 9.
Hier schon mal ein Ergebnis mehr, auch bei den Tschechen.
Ist immer eins mehr, ja. Habe ich tatsächlich auch nicht ganz verstanden, warum.
Und genau, dann würde ich, glaube ich, wirklich eher den Fokus auf eine gute Vorbereitung legen und mehr trainieren. Ich glaube, du musst dir jetzt nicht den Stress dann machen bis Juli oder bis die Olympischen Spiele nächstes Jahr losgehen, dass du sagst, ab Februar spielen wir pro Monat 2 bis 3 Turniere. Das geht, glaube ich, nicht. Oder 2 Turniere. Wenn du nächstes Jahr 5 Turniere spielst, glaube ich, vor den Olympischen Spielen und natürlich dementsprechend auch mal weit kommst, ne, das ist natürlich auch die Voraussetzung. Du brauchst natürlich schon die Wettkampfhärte auch am Ende des Jahres und musst vielleicht noch ein paar Sachen auch im Wettkampf probieren, die du dir erarbeitet hast im Training. Aber ja, ich würde das nicht versuchen, oder jedes Turnier zu spielen, was da kommt.
Ist das denn sowas, also jetzt aus deiner Sicht, was denn, dass man nächstes Jahr quasi konstant irgendwie im Monat ein Turnier
Ja.
spielt oder 1 bis 2? Oder ist das was, je näher man dann den Olympischen Spielen kommt, dass man dann quasi wieder den Wettkampf so anzieht?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde eher konstant spielen.
Okay.
Ich würde eher konstant spielen, die Blöcke an Trainingseinheiten da dazwischen vernünftig nutzen, auch was das Krafttraining anbetrifft. Du willst ja dann im August oder im Juli willst ja deine Topform haben. Das heißt, wenn du noch mal viel spielen möchtest, dann wahrscheinlich sogar eher Anfang des Jahres und dann runtergehen. Ich würde da jetzt keine Spitze vorher setzen, was Spiele.
Können wir den ja mal nochmal reingeben, den
Die
Trainerteams.
wissen, glaube ich, es kann auch sein, dass die Leute total anders machen, kann ja auch sein, ne? Also ich war noch nie in den Sphären unterwegs, also dass man sich darüber Gedanken machen muss, aber für mich als Spieler wäre das, glaube ich, damals eine gute Sache gewesen. Ich habe immer gerne auch trainiert. Ich habe auch gerne im Krafttraining gearbeitet, wenn die Ergebnisse vorher halt stimmten, ne? Also es ist natürlich so, du willst natürlich schon noch mit genügend Selbstbewusstsein da reingehen in die Spiele oder in den Höhepunkt. Das heißt, du musst dir deiner Leistung sicher sein und da kannst du aber ja bei den Teams da oben dann davon ausgehen, dass die das schon hinbekommen. Frag mal Herrera Gavira, wenn die sich nachher qualifizieren sollten, wie viel die da noch spielen nächstes Jahr.
Naja, die haben dann wahrscheinlich am Ende auch so 25
Genau.
Turniere da stehen, wenn sie da und immer eins besser als das
Ja.
nächste. Alles klar, ja, die Top-Teams sind natürlich dabei. Wenn man jetzt die Liste weiter durchgeht, dann haben wir auf jeden Fall, oder wo man sich sicher sein kann, dass die eigentlich schon ja, dabei sein werden, dann sehen wir Kurtafava Nikolai dabei, die eine gute Gesamtpunktzahl haben, schon 13 Turniere gespielt haben, oder bei dir stehen vielleicht 14.
13 sogar auch, ja.
Okay, ja. Weiß ich jetzt nicht, welche da bei 12 NDR und bei FIVB
Ja.
auseinandergehen. Aber die auch eine gute Durchschnittspunktzahl haben und ja, einfach sich da keine groben Schnitzer mehr leisten können. Natürlich alles jetzt, wenn man jetzt einfach, wir gehen mal davon aus, dass sich die alle nicht verletzen, ne? Also das ist in unseren Gedanken jetzt. Und dann sind in dieser Liste schon Elas Wickler dabei bei den Olympischen Punkten, die noch Turniere offen haben, aber die in der Durchschnittspunktzahl ganz oben mit dabei sind auch. Also die pro Turnier 774 Punkte machen, was wirklich eine gute Zahl ist. Damit sind sie, glaube ich, an 5 oder 6 in den Durchschnittspunkten in der
Cool.
Welt, was sie einfach gezeigt haben, dass sie konstant gute Ergebnisse machen. Die sehr guten, die bleiben noch ja, ein bisschen aus, aber haben wir auch schon gesehen, aber sind auf einem richtig guten Weg.
Ja.
Also können wir schon auch wieder, wenn sie jetzt nicht komplett untergehen in den nächsten Turnieren, die sie spielen, dann sind sie gut dabei. Vor allem, weil es ja einfach, es gibt, die sind jetzt an Platz 3 und es gibt 17 Plätze dabei. Wir gehen auch gleich noch weiter. Es geht auch noch ein bisschen weiter runter, bei den Männern nicht ganz so krass. Aber trotzdem, ja, da muss schon einiges passieren, dass Elas Wickler sich nicht mehr für Olympia qualifizieren.
Das stimmt.
Arman Hellwig sind dabei, ist klar, haben auch noch ein paar Turniere offen, aber werden sich da qualifizieren. Und dann kommen auch schon zwei interessante Teams, nämlich André Jorge und Evandro und Arthur,
Ja.
die beide aus Brasilien kommen, logisch. Beide schon super viele Turniere gespielt haben. Kannst du dir das erklären, warum die so mega viel auch schon gespielt haben?
Boah, nee. also bei denen ist ja eh, die spielen ja eigentlich eh das ganze Jahr, ne? Also dadurch, dass deren eigene Tour auch noch läuft, die zählt natürlich jetzt hier in diese Turniere nicht mit rein, aber dann kann es natürlich sein, dass, also was ja sein kann, dass du möglichst früh eigentlich diese deine Turniere voll machen möchtest, damit du dann dir nächstes Jahr aussuchen kannst, was du spielst, ne? Dass du halt dann nicht gezwungen bist, irgendwo dann noch zu spielen und dann noch im schlimmsten Fall liefern zu müssen, so nach dem Motto so, ne? Also das macht es natürlich dann einfacher und vielleicht ich habe den Turnierplan gar nicht im Koffer, vielleicht gab es einfach auch ein paar mehr Turniere im südamerikanischen Raum letztes Jahr.
Auf jeden Fall nicht 13 nee, Stück.
Das ist klar. Aber es gab ja alleine schon zweimal Mexiko, ne? Dann gab es wahrscheinlich Brasilien, gab es wahrscheinlich auch schon mal.
Ja, gab es auch schon. Aber es stimmt, wir hatten ja auch, es war ja auch auffällig, dass die brasilianischen Teams auch alle nach Europa gekommen sind für das Elite 16 in Paris, obwohl dann die Weltmeisterschaft in Mexiko waren. Also die spielen auf jeden Fall viel. Vielleicht auch, um sich, weiß ich nicht, möglichst früh zu präsentieren, und auch, die haben ja einfach auch einen sehr krassen internen Wettkampf. Ja. Um sich da die Nasenlänge Vorsprung zu verschaffen. Also George und André Evandro Arthur sind relativ dicht beieinander, auch in den Durchschnittspunktzahlen. Und dann folgt eben auf momentan Platz 12 Renato und Vitor Felipe, die absolut in Schlagdistanz sind. Wir wissen ja, dass der brasilianische Verband das etwas anders regelt als andere Verbände und in der Vergangenheit häufig frühzeitig die Teams festgelegt hat, die dann zu den Olympischen Spielen fahren. Ob das jetzt immer so ist, dieses Jahr so ist, wissen wir nicht. Aber das kann natürlich immer noch sein, dann wäre das dieses Rennen jetzt nicht entscheidend. Aber was auch noch interessant ist, also Pedro Solberg und Guto, die ja auch bei der WM jetzt wieder richtig performt haben, die sind auch in absoluter Schlagdistanz. Punkten nämlich ungefähr, also mehr im Durchschnitt als George und André und Evandro und Arthur, haben aber noch nicht so viele Ergebnisse gemacht. Ja. Das heißt, die sind können auf jeden Fall ihre brasilianischen Kollegen noch einholen. Und darum geht es ja letzten Endes bei denen nur. Also denen ist es eigentlich egal, ob sie in den ersten 17 sind oder nicht. Sondern die müssen eigentlich zwei der Teams überholen, die vor ihnen sind.
Ja, laut Weltrangliste hier sind es irgendwie 1000 Punkte zwischen Pedro und Renato und Vitor Felipe und dann nochmal irgendwie 1200 nach oben dann, ne, Richtung George und André.
Ja. Aber die haben halt leere Ergebnisse, ne? Also die anderen verbessern sich jetzt um nicht so viel, und die verbessern sich immer um die komplette Punktzahl, die sie noch einbringen dabei. Also das könnte nochmal spannend werden. Wie gesagt, wir wissen jetzt auch nicht, ob es denn irgendwie vorher festgelegt wird oder nicht. Aber die vier brasilianischen Teams, die kloppen sich auf jeden Fall noch darum. Da können wir jetzt noch nicht sagen, dass eins sicher fährt
und andere nicht. Ja,
das stimmt. Also das können wir schon mal im Hinterkopf behalten, oder eigentlich haben wir beide Teams schon gesagt, Renato und Vitor Felipe sind momentan unter den ersten 19, unter den ersten 17 und Perosic Schweine auch. Das heißt, Stand jetzt, und das wird auch mindestens so bleiben, wird nachher in der Liste bis Platz 19 geguckt. Bis Platz 17, weil die beiden Teams dann eben rausfallen und man dann dementsprechend weiter runter geht. Du hast sie eben schon erwähnt. Herrera und Gavira sind heiß im Rennen um die olympische Qualifikation.
Was ist deren
Haben echt viele
Punkte. Ja, was ist deren Schnitt? Das habe ich die Seite.
603, das ist auch sehr gut. Also knapp hinter zum Beispiel Evandro und Arthur. Also sind da gut dabei. Die sind sind tatsächlich auf einem richtig guten Weg.
Ja.
Sind jetzt an Platz 7 der Liste. Und das ist das Gleiche wie bei Elias Wigler. Also da muss schon einiges passieren, dass die halt jetzt noch so weit nach hinten fallen, weil sie sich ja auch jetzt einfach nur noch verbessern können. Es gibt ja keinen Weg, wie sie weniger als diese Punkte sammeln können. Aber es sind einige Teams halt noch in der Nähe. Das ist relativ knapp beisammen von der Gesamtpunktzahl. Aber es ist halt nicht so aussagekräftig, weil die alle unterschiedlich viele Turniere
haben. Es ist halt auch krass, Herrera Gavira, die halt einfach aus Mexiko direkt nach Goa weiterfliegt, nach Indien, um da das Turnierchen zu spielen und auch ins Finale gehen, glaube ich, dort dann gegen Österreich verlieren? War das Finale? War das Finale?
Ja. Ja, ich glaube.
Finale oder Halbfinale? Ich weiß nicht. Also,
haben auf jeden Fall gegen Österreich
verloren nach 14-9 Führung oder so, also im dritten. Also so eine richtig, also so eine Sache, die man eigentlich von den beiden noch nicht kennt. Normalerweise tüten die das Ding dann ein und sind stabil genug, aber ja, aber das ist auch.
Vielleicht doch müde.
Ja, genau, auch krass zu sehen, dass sie diesen Trip dann einfach auf sich nehmen, ne? Also.
Um dann das 14. oder 15. Ergebnis einzubringen.
Ja.
Ja, dann geht's los mit dem ersten holländischen Teams in der Liste. Das wird auch noch interessant, denn also Brouwer-Muesen sind da mit Abstand vorne bei Team Holland, sind dann 8 momentan mit knapp 700 Punkten im Schnitt. Das ist gut, das sollte wahrscheinlich reichen. Haben 10 Ergebnisse gemacht. Und ein bisschen weiter hinten haben wir dann aber Immers van de Velde, die momentan auch mit qualifiziert wären,
wenn wir jetzt einfach die Liste nehmen.
Genau, und dann 516 Punkte im Schnitt, also ein bisschen weniger. Aber, wenn man da halt nicht vergessen darf, sind Boermans und Groth, die ein Stück weiter hinten sind, aber halt auch erst 6 oder 7 Turniere eingebracht haben. Mit einem überragenden Durchschnittswert von 740. Okay. Also damit sind sie, glaube ich, an 4 oder 5 der Teams von den Durchschnittsergebnissen. Und die waren eben beide verletzt länger und legen jetzt erst richtig los.
Weißt du denn, ob die jetzt spielen? Haben sind die in den Listen drin für die nächsten Turniere?
Ich habe sie nicht. Das können wir nachher gucken, wenn wir die Turniere nochmal durchgehen. Ja. Aber sie müssten jetzt auf jeden Fall mal ran. Also es wird ja auch ein bisschen eng. Ne? Jetzt muss man 6 Turniere spielen. Ist gar nicht so ohne, vor allem wenn man nicht weiß, wann und wo die Turniere im nächsten Jahr sind, weil das ist einfach noch nicht raus.
Ja, weiterer Punkt dafür, also das, dass man dieses Jahr schon relativ viele Turniere halt abhandelt und mit einbringen kann, weil ja, die Diskussion wird auf jeden Fall losgehen, wann geht es nächstes Jahr los, welche Turniere werden wo gespielt und das wird dann ein richtiges Gehaue und Gesteche da, ne? Also.
Ja, man weiß halt nicht, wie einem das in die eigene Planung passt. Also du hast ja keine Ahnung, was wann wie ist. Vielleicht haben die schon mal so einen Draft jetzt gesehen, die Teams, aber ich glaube nicht. Ja, ich bin normalerweise sehe ich den dann auch, habe noch nichts gesehen. Würde ich denen auch empfehlen, dass sie da jetzt schon mal anfangen zu spielen. Aber wir sehen auf jeden Fall, bei Holland wird es auch richtig spannend nochmal. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also Immers van de Velde, jedes Turnier ist es so, dass ich keinen einzigen Ballwechsel von denen sehe. Und dass sie dann trotzdem aber vorne in den...
Trotzdem im Viertelfinale.
Trotzdem immer im Viertelfinale landen. Also fliegen für mich zumindest immer unterm Radar und sind während Stand jetzt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Da passiert natürlich noch einiges. Genau. Wir haben dann, interessanterweise, Ranieri Carambula, die noch da vorne mit dabei sind. Da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen. Der Wechsel von Nicolai Lupo.
Ja.
Daniele Lupo hat das Ganze mit losgestoßen, dieses Team aufzubrechen, sich einen neuen Partner zu suchen, hat dann Enrico Rossi ein attraktives Angebot gemacht, mit ihm zu spielen. Und dann sogar so Adrian Carambula so sauer gemacht, dass er dann mit seinem Ex-Partner, die sich damals nicht im Guten getrennt haben, wieder zusammenspielt. Und jetzt sind aber Lupo Rossi auf dem absteigenden Ast quasi, stehen am weitesten hinten von den italienischen Teams in der Gesamtpunktzahl und auch mit Abstand in der Durchschnittspunktzahl. Was denkt sich jetzt Daniele Lupo?
Ja, ich habe also von dem... wie sie damals zusammengespielt haben, Lupo und Paolo Nicolai, war das so das Team, was auch von mir aus die nächsten 10 Jahre noch zusammenspielen hätte können. Ne? Das war so wirklich europäisches Top-Team, zusammen Europameister geworden, zusammen eine Medaille bei Olympischen Spielen, eine hohe Silbermedaille, damals im Finale gegen Brasilien im eigenen Land, gegen den Alisson, der absolut heiß gelaufen ist und Bruno, der auch echt auf der Höhe seines Schaffens war, also die da wirklich ein gutes Turnier gespielt haben und dann natürlich angepeitscht von der Heimcrowd das Ding nach Hause geschaukelt haben. Aber gut, das Ding kannst du halt verlieren. So, ne? Und deswegen, also wenn ich Highlight-Clip sehe, dann ist das immer Nicolai Lupo. Nicolai, der irgendwie im Ball hinterherläuft, der im ersten Rang der Zuschauertribüne ist und der das Ding über Kopf irgendwo hinbaggert und Lupo, der es einhaut und dann feiert. Also für mich war das einfach eine feste Größe im internationalen Beachvolleyball, die beiden, die auch schon ewig zusammengespielt. Ich fand die sehr sympathisch. Ich habe den Schritt damals nicht verstanden von Lupo, gerade dann mit Ranieri zu spielen. Ja, der auch so partiell gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein richtig gutes Level oben mitspielen kann. Aber die Konstellation, weiß nicht, war gefühlt ein bisschen zu cool für die Welt. Also da hat es einfach nicht so gut gepasst. Und ja, dann, ich meine, zu Nikolaikos gehst du nicht wieder zurück, ne? Nachdem das ein Jahr mit Ranieri nicht geklappt hat. Das wollte er sich, glaube ich, auch nicht eingestehen.
Nee, der ist, also ich bin mir auch nicht sicher, wie diese Trennung damals stattgefunden hat, weil natürlich Nikolai sich dann direkt das Prospect, den 01er, glaube ich, Kotafava geschnappt hat. Und das wird ja mit einem Grund gewesen sein, jetzt spekulationsmäßig, dass da auch Nikolai, ja, die wollten, glaube ich, beide was Neues machen, so wie ich das richtig im Kopf habe. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass momentan Daniele Lupo der absolute Verlierer von diesen sechs Leuten ist. Oder ja, zusammen eben mit Enrico auch. Und dass Paolo Nicolai der absolute Winner ist. Der hat immer noch so viel Spaß beim Spielen. Das sieht man richtig. Die probieren neue Sachen aus. Die gewinnen und sind an zwei der Liste momentan. Ja. Es ist ein spannendes Ding. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären Lupo Rossi komplett abgeschlagen. Klar. Sie müssen sich komplett fangen. Also du hast ja die Dings nicht, die Durchschnittspunkte. Also Ranieri, Carambula haben knapp 700 Punkte im Schnitt. Ja. Und Lupo Rossi 414. Also sie sind, was die Ergebnisse angeht, müssen sie halt ordentlich einen draufsetzen, damit das noch was wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass da, also 1000 Punkte sind schnell gemacht, ne?
Ja.
Gut, die haben jetzt auch schon Ergebnisse. Aber mit so einer niedrigen Durchschnittspunktzahl baust du natürlich auch schnell Punkte auf. Aber ich habe hier auch irgendwo die Punkte offen. Du kriegst für einen Elite 16 Sieg kriegst du 600 Punkte pro Person, also 1200.
Ja, aber
für einen Challenge-Sieg kriegst du 400, also 800.
Ja. Das weiß ich nicht. Also, Lupo ist ein Ausnahmespieler. Genauso wie Nikolai ein Ausnahmespieler ist. Und Enrico Rossi ist ein stabiler Spieler mit besonderen Fähigkeiten. Also, aber jetzt, ja, niemand, der aus dem Ärmel irgendwie 3, 4 Halbfinals in Folge schüttelt, in meinen Augen, auf den Turnieren.
Aber gut, gerade jetzt in den Turnieren, die jetzt gerade zum Beispiel kommen, kann ja immer sein, dass da Turniere sind, die nicht so gut besetzt sind, so wie das kommende in China zum Beispiel. Und so ein Challenge-Finale haben sie letztes Jahr in Australien auch locker easy gemacht. So, wird natürlich jetzt nicht ganz so schlecht besetzt wegen der Olympia-Qualifikation, aber es ist nicht unmöglich.
Nein, unmöglich ist es.
Und dann gewinnst du ein Challenge-Turnier und verbessert dich, also die haben ja noch ein Ergebnis frei zumindest, und ab dann verbesserst du dich ja trotzdem um 400 Punkte, um 500 Punkte pro Turnier, wenn du da zumindest den Win holst.
Strafe mich lügen nächstes Jahr, aber also die habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Okay. Na, ich bin gespannt. Aber Italien ist genau dann so das letzte Land, wo das relevant ist, wie viele Teams denn dabei sind, die quasi eher gegeneinander kämpfen als gegen die anderen alle. Und dann wir hatten USA. USA kommen noch. Ja, sorry. Partain Banish sind haben wenig Ergebnisse, wahnsinnig hohe Durchschnittspunktzahl, werden es schaffen, kann man eigentlich schon einen Haken dran machen. Sind das Team, was am weitesten oben ist von den USA. Und dann wird es richtig eng. Dann sind nämlich an nächster Stelle Crab Brunner. Also Trevor Crab und Theo Brunner, die uns immer wieder mal begeistern. Ja. Also wirklich, auch bei der WM ja nun mal auch wieder, auch ein wahnsinnig wichtiges Ergebnis für die, haben aber Triborn und Came Shock im Nacken, die auch noch am Start sind, die haben schon mehr Ergebnisse gemacht, punkten nicht so richtig viel im Durchschnitt, also nicht ganz so viel wie die anderen, aber das wird auch ein Zweikampf dann dahin zwischen Trevor und also zwischen Crab Brunner und Shockborn.
Ja, das ist krass. Ich habe nämlich parallel auch die Liste auf, wie ich damals getippt habe, Anfang des Jahres. Und das ist so einer der Punkte, wo ich auf jeden Fall von Shockborn mehr gedacht hatte, dass die weiterkommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es gestandene Spieler sind und dass die da mehr oder dass die konstanter ihr Level abrufen können. Ich habe da wenig ganz gute Spiele von denen gesehen dieses Jahr, also wenn ich da was gesehen habe, und dass Crab Sander komplett in der, also international komplett in der Versenkung verschwunden sind, finde ich komisch.
Ich verfolge es jetzt auch nicht so doll, also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag den Sandcast höre, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie das ein bisschen aufgegeben haben. Also sie haben kaum Turniere, eingebracht. Sie spielen kaum noch international, haben natürlich, also sie müssten sich jetzt reinkämpfen über dreckige Challenger-Qualis und alles Mögliche, überall auf der Welt. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich auf der AVP einfach ein bisschen wohler fühlen. Ja. Und da abhängen und ja, das Projekt Olympia dann schon an den Nagel gehängt.
Kommt mir auch ein bisschen so vor. Und wer weiß, ob die halt sagen, gut, wir wetzen die Säbel für 2028 in LA.
Kann gut sein. Also die hätten alle Möglichkeiten dazu. Man weiß auch jetzt, also diese Teams, die jetzt da stehen, die werden jetzt nicht alle so zusammen weiterspielen. Bei den Amis gibt es ja gefühlt immer nochmal ein Wechsel, da wird einmal durchgeswitcht. Ja. Sind jetzt auch nicht mehr alle die Jüngsten. Ich meine, Theo Brunner ist auch schon ein bisschen länger dabei. So. Da kann schon nochmal was passieren. Und ja.
Genau, also das für den nächsten Zyklus auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt gerade bei Crab Sander, ich habe jetzt keine Ahnung.
Dass die sich jetzt aufstellen
lassen? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt der Sander ist, aber dass die jetzt sagen, okay, dieser Übergang Halle zu Sand, der dauert halt doch ein bisschen länger. Wir versuchen uns hier gegen die interne Konkurrenz erstmal stabil zu bekommen und national so weit aufzustellen, dass wir dann da auf jeden Fall das auch mit Respekt behandelt werden im eigenen Land und dann halt wirklich dann alles dran setzen, im eigenen Land Olympische Spiele zu spielen. Weil das könnte auch sein, dass das, also bei dem bei dem Taylor Crab, ja, weiß nicht, der ist noch so jung, glaube ich, dass er 28 auf jeden Fall noch im Saft ist. Bei Taylor Sanders weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für ein Jahrgang der ist, aber so wie der zurzeit rumläuft und aussieht, kann er auf jeden Fall auch noch vier, fünf Jahre spielen.
Ja, und das ist noch möglich.
Die amerikanischen sehr erfolgreichen Spieler waren ja dann auch bei Olympischen Spielen dann auch jetzt nicht mehr immer die Jüngsten, ne? Also siehe jetzt dann Dahlhauser und Jake Gibb, aber auch Patterson, der damals noch dann Olympische Spiele gespielt hat, auch
ja, höheren. Also die Amerikaner sind einfach auch Profis durch und durch, weil sie auch im eigenen Land eben Profi sein können. Und Taylor Sander lange genug, und das merkst du dann auch an, was denn einfach die körperliche Verfassung und die Ernährung und so weiter angeht, dass sie so lange da durchhalten können.
Genau, das ist so mein einziger, Guess, aber ich hatte jetzt auch vorher, ich habe von denen ganz wenig Aussagen mitbekommen in den sozialen Netzwerken, dass sie sagen so, okay, it's a big goal to go to Olympics. Also das habe ich von denen selten gehört. Ne? Also.
Das stimmt. Ja. Ja. Vielleicht hast du recht und die bereiten sich auf die Spiele im eigenen Land vor.
Ja, natürlich krass. So, und dann ja, bin ich gespannt, was sie dann da auf dem Weg noch anstellen.
Ja. Momentan noch unter den unter den Top 20, Top 17, Top 19.
Warte mal ganz kurz zu den Amis. Was ist denn dann dein Tipp jetzt? Also sagst du, dann sind es eher Shark Bourne oder sagst du, das sind dann eher Crab Runner?
Also ich glaube, es ist richtig schwer, weil also ich habe jetzt die letzten Turniere, habe ich mir das angeguckt und ich war einfach absolut begeistert von Theo Brunner. Ich fand es einfach richtig krass, gerade im Blockspiel, plus halt einfach Big Sideout Man, so das hat mir einfach gut gefallen. Und von Shark Bourne habe ich einfach nichts gesehen, auch jetzt gerade. Deswegen bin ich geneigt zu sagen, dass die das Crab Brunner schaffen. Aber es wäre für mich auch irgendwie eine kleine Sensation, dass dann da so durchgewechselt wird, dass jetzt Trevor nochmal mit einem anderen zu Olympia fährt.
Wäre lustig.
Aber ich würde dabei bleiben, dass sie sich vorne weiter durchsetzen. Ja,
hab ich auch so. Also fühlt sich so an, ja.
Und dann loggen wir das so an. Partey und Banish sind weg vorne, also die sind gefährlich für jedes einzelne Team. Das ist das einzige Team, wie du gesagt hast, das Moserum dann im Turnier zweimal zu schlagen vermag. Und das merkt man auch in ihren Ergebnissen und in den Punkten. Also da passiert nichts mehr. Wie gesagt, Hurlhorst sind auch momentan vorne mit dabei, sind Ja, also haben viele Punkte gesammelt, haben auch schon viele Turniere gespielt und sind im Durchschnitt in den Durchschnittspunkten auch okay dabei, aber eher in der hinteren, also eher Richtung Ende der Qualifikationsliste. Das heißt, für die ist es alles andere als durch. So, die müssen weiter durchziehen und noch jetzt Ergebnisse ersetzen. Da ordentlich draufpunkten. Aber es gibt den Case, dass Heuerhorst zu Olympia.
Und es scheint ja auch durchschnittsmäßig mehr zu oder besser zu punkten als Seidel-Pristaut, ne?
Ja. Ja. Also ungefähr 100 Punkte mehr. Was jetzt nicht so mega viel ist, ne?
Klar.
Also 100 Punkte sind 50 pro Partner, aber trotzdem ein bisschen mehr. Und Seidel-Pristaut haben wir eben auch schon 12 Ergebnisse, die sich aber auch wieder auf die Karte gespielt haben, jetzt gerade da in Indien.
Ja.
Also jetzt gerade ist ja ein Turnier in China und dort sind sie in der Quali gegen Huerta Huerta rausgeflogen. Was jetzt nicht optimal ist.
Huerta. Spanier, ne?
In der zweiten Quali-Runde, ja, genau. Deswegen, das wird noch spannend. Die haben auf jeden Fall alle Möglichkeiten, da sich auch noch reinzuspielen, aber sind momentan eben an 23 und müssen eben bis auf 19 vor. Aber wie gesagt, die Plätze sind ja noch ein bisschen durcheinander alles. Das kann man sagen, dass sie auf jeden Fall auch noch im Rennen sind und dass aber Heuerhorst ganz klar da die Nummer 1 sind momentan.
Ja.
In Österreich. Wir haben unter anderem in der Liste noch Hodges Schubert. Die sind einfach ganz ähnlich mit Heuerhorst so oder mit Renato Vitor Philipp, sind so auf einem Level da, müssen sich noch anstrengen, können aber, also es gibt den Case, dass sie es packen. Und für die gibt es ja auch noch tatsächlich auch noch den großen Case, sowohl für Matthew Burnett, die auch noch im Rennen dabei sind, als auch für Hodges Schubert, dass sie über die
Plätze.
Wie heißt das? Continental Cup Geschichten reinkommen, denn da spielen sie eben spielen sie in Asien mit?
Ja.
Spielen im asiatischen
Cup. Muss sich aber auch immer gegen Chinesen durchsetzen, ne?
Aber das ist ja eine realistische Chance. Die haben ja ein überragend krasses Viererteam. Ja. Und dann, wenn sich einer qualifiziert, haben sie auch noch ein drittes Team, was krass dabei ist. Also da mit Nicolales Carragher, die dann halt auch mitziehen können. Und dann es gibt einen guten Case, dass zwei australische Teams dahin fahren. Meiner Meinung nach. Da sind noch Grimald dabei, die auch nach wie vor einfach stabil spielen, stabil punkten. Ähnliche Situationen sind so im hinteren Bereich, müssen nochmal richtig liefern, damit das was wird. Aber das wird da auf jeden Fall knapp. Und dann bleiben noch Brüloschak, die auf jeden Fall dabei sein werden. Erst 7 Ergebnisse haben, aber im Schnitt halt einfach punkten. Also richtig hochpunkten und jetzt noch ein paar Ergebnisse sammeln müssen, aber. Und dann bleiben nur noch, die wir noch nicht erwähnt haben, Ahmed Sherif,
genau.
Und dann wird's, wird's, was die Durchschnittspunkte angeht, hinten.
Was?
Ja, auch alles so im Mittelfeld. Es gibt so ein paar Teams, die man noch ins Rennen bringen kann, wie Berenson Mohl zum Beispiel. Lupo Rossi hatten wir schon. Evans Buddinger sind noch in Schlagdistanz, so, da geht auch noch was. Aber die haben wieder das amerikanische Duell. Und Krugo Tirat.
Genau.
Kann auch noch einen raushauen. Meine Liste geht jetzt nur bis 30. Ich habe sie mir ausgedruckt.
Ja.
Wir können euch ja dann auf dem Laufenden halten, wenn sich in die Top 30 neue Teams reinspielen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir im Verlaufe, dass wir dann da so einen Alert machen. So, hallo, hier ist ein neues Team oben mit dabei.
Genau, was passiert. Ja, aber Max, was ist denn mit Estland? Novak Tisa.
Wo sind die denn?
Die sind...
Die haben wahrscheinlich noch 0 Turniere
gespielt. Doch, haben 6 Turniere gespielt, steht hier. 2580 Punkte, also haben die es ja nicht so gepunktet. Ich weiß, dass wir die beide auf unserer Liste hatten.
Ganz klar hatten wir die mit drin, ja.
Also das ist so die, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe die auch nirgendwo gesehen.
Nee, das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen.
Also, weil das ist so ein Team, wenn man da jetzt weiter runter guckt, klar, da sind noch Deering Schechter aus Kanada, die auch ein paar Turniere gespielt haben.
Ja, Kratiger Brea sind auch noch mit dabei, so, die haben eine ganz durchwachsene Saison gehabt, aber kämpfen sich jetzt auch durch die Turniere in Asien.
Kratiger Brea hat zeitlich die Olympischen Ringe auf der FAVB-Seite vorne stehen.
Ja, ja. Da kannst du auch noch deutlich weiter runtergehen, bis da. Ach nee, da sind auch keine. Aber es könnte auch jetzt ein Turnier, ein Team hinten sein, das 12 Futures gespielt hat. Ja. Das hätte auch automatisch die Ringe, weil erst 12 Teams, die 12 Ergebnisse gemacht haben. ja, aber wie gesagt, da gibt es auch noch hinten noch ein paar Teams. Kantor Südpack sind auch noch da. Die könnten es auch packen, aber wir können jetzt auch nicht bis Liste 60 runtergehen und gucken, wer da noch
spielen
könnte.
Wir können ja, fand ich schon.
Ja, hast recht. Aber wir können ja Woche für Woche auf jeden Fall gucken oder zwei Woche für zwei Woche gucken, wer sich in diese Top 30 rein sneakt, was es da für Wechsel gibt und dann halt quasi sagen, okay, da gibt es noch einen Contester, die wollen vielleicht doch noch zu Olympia. Ja. Lass uns doch mal in die Damenwelt schauen. Wir haben ja lange, lange an den Männern rumgetüftelt. Ne? Wahnsinn. Also bei den Damen ist es übrigens auch wieder, finde ich, sehr eindrucksvoll. Das ist, da brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz so lange. Da geht es eigentlich nur darum, wie viele Länder jeweils oder Teams aus den Ländern dabei sind. Weil, das haben wir bei den Weltmeisterschaften gesehen, bei den Damen ist es viel, viel sortierter. Mhm. Viel mehr Favoriten schlagen Nicht-Favoriten. Wir haben es, wie gesagt, gesehen, also Seeds 1 bis 8 waren fast alle im Viertelfinale, bis auf einen Seed. Und ja, das ist einfach bei den Damen, das sieht man jetzt auch in den Platzierungen, in den Punkten, da stimmen die Durchschnittspunkte meistens mit den Platzierungen überein. Also das ist auch so sortiert, so das ist, da sind die besten Teams weit oben. Und die punkten auch im Schnitt am meisten. Und da ist aber wieder eindeutig zum Beispiel, dass Anna Patricia und Duda an der 1 stehen und auch am meisten Durchschnittspunkte machen. Also auch da, auch wenn sie bei der Weltmeisterschaft das Finale verloren haben, sind sie, was die Konstanz und so angeht, das beste Team der Welt. Weil zum Beispiel dann die Contester, wenn dann Hughes Cheng, die ja Weltmeister geworden sind, dann kommen, die haben das Ergebnis von der Weltmeisterschaft, wo sie eigentlich einen Sack voll Punkte bekommen, dann noch mit oben drauf und bleiben trotzdem noch im Schnitt hinter den Brasilianerinnen. Die natürlich auch für den zweiten Platz jetzt nicht null Punkte bekommen. Aber als Gewinner kriegst du dann doch noch mal ein bisschen mehr. Ich habe es ja offen, wir können ja hier transparent sein. Ja, gut, okay, man kriegt 80 Punkte mehr pro Partner, also 160 Punkte mehr pro Team. Ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Aber ist schon was. Also Duda und Patricia werden sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Davon gehen wir aus. Sind auch das klare Top-Team Brasiliens. Also selbst wenn da wieder Teams ausgewählt werden, die hinfahren, werden sie wohl dabei sein.
Ja.
Dann geht es auch direkt schon los. Also die ersten vier Teams im Olympic Ranking sind aus Brasilien oder aus den USA. Also Nas Cloth sind punktemäßig noch vor Hughes Cheng. Ist aber egal, Hughes Cheng sind schon qualifiziert, können sich jetzt ausruhen, können machen, was sie wollen. Bis zu Olympia, gleiches Thema wie vorhin, werden sie wahrscheinlich nicht tun, aber können sich jetzt ganz genau überlegen, wie sie das den restlichen Zirkus angehen, ist natürlich jetzt für die Amerikanerinnen jetzt, ja, für die anderen Teams fies, weil sie quasi jetzt alle sich um einen Platz kloppen und Nas Cloth einfach super weit vorne sind, also sie sind an zwei der Welt, sind an zwei der Durchschnittspunktzahl, sind, ja, einfach weit vorne und das nächste amerikanische Team kommt an Platz 10 und hat jetzt schon 3000 Punkte Rückstand. Scholes
Flint, sehe ich das richtig?
Ja, Scholes Flint. Und das habe ich jetzt auch schon in den amerikanischen Beachvolleyball-Medien gesehen. So, die sehen auch schon, ja, es gibt eigentlich jetzt schon keinen Case mehr, wo Flint Scholes noch hinfahren. Also, ja, schade für die. Die sind auch wirklich ein super sympathisches und richtig gutes Team. Aber das wird eng, weil die anderen, die Konkurrenz ist einfach zu groß. Nas Cloth, das Team mit dem größten Größenunterschied aller Zeiten.
So?
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber also du musst erstmal finden, 1,68 und 1,93. Ja, gibt's nicht. Und trotzdem kriegt es Laura Ludwig nicht hin, die Cutshots von, von ihr zu verteidigen, von Kristen Nass. Ja. Und dann haben wir an Platz 4, ich habe schon gesagt, noch ein brasilianisches Team mit Barbara Carol. Was diesen zweiten brasilianischen Platz angeht, wird es vielleicht noch spannend. Die sind aber auch weit vorne.
Haben schon.
Also wirklich auch weit vorne.
Haben auch viel gespielt, aber.
Ja, haben fast 9000 Punkte. Und Taina und Vitoria werden dann das nächste brasilianische Team an Nummer 8. Und haben einfach, ja, 2000 Punkte weniger dann schon. Ne? Und ein Turnier weniger. Also punkten halt auch einfach im Schnitt deutlich weniger. Könnte, ist natürlich möglich so, aber da kann man fast schon bei Brasilien und USA.
Was haben Agatha Rebecca gepunktet im Schnitt? Weil die kommen dann nachher auch noch. Die hatten wir auch noch auf der Liste. Die haben Ergebnisse, haben wir jetzt 9 mit drin, aber ja, waren auch konstant.
Die punkten etwas mehr als Taina Vitoria, aber Richtung 600. Okay. Ja, für die wird es aber nichts, kann man fast sagen. Obwohl, ja, die könnten noch ein bisschen sammeln, aber an Barbara Carroll führt da scheinbar kein Weg vorbei, die auch einfach ein paar Highlights
dabei
hat, einige hohe Ergebnisse. Also ja, da kann man fast schon Deckel drauf machen. Es wird halt nur interessant, weil diese Teams, die wir jetzt gesagt haben, mit Brasilien noch zweimal und eben noch einmal USA hinten dazu, auch in dieser Liste sind und dann eben hinten rausfallen. Also ich kann es schon mal spoilern. Wir haben auch noch, obwohl wir gehen erstmal da durch, weil wir haben halt auch später noch Schweiz, wo momentan, vielleicht etwas überraschend, Esme und Zoe, vorne sind. Also Böbner, Verger, Depré von Team Schweiz weit vorne sind, aber eben auch das einzige Team sind, die schon mehr gespielt haben. Und der Abstand ist jetzt nicht so groß. Also die werden noch überholt von Brunner Hüberli und vielleicht auch von Verger, Depré dann, die jetzt gerade, das ist ganz groß auf der Volleyball-World-Seite, das erste Mal auf der Pro-Tour eine Medaille gewonnen
hat.
In Indien. Also sie haben das Turnier gewonnen, aber ich glaube, es stand da 18 Turniere lang haben sie nicht gemädelt.
Krass.
Und jetzt sind sie wieder oben auf.
Ja, ja, schöne Geschichte, ne?
Ja. Kann also gut sein, dass die da jetzt noch aufholen, aber punkten eben jetzt gerade auch im Schnitt noch weniger als Esme und Zoe.
Ja, krass.
So, also ähnlich viel. Das wird also ein kleiner Zweikampf zwischen den Schwestern.
Verrückter.
Aber das gesagt, also Adressa Vitoria sind übrigens auch noch in den Top. Also die sind an 18. Das heißt, wir haben 5 brasilianische Teams dabei. Wir haben 3 amerikanische Teams dabei und 3 Schweizer Teams dabei. Das heißt, nachher dass wir meinst, bis
fünf,
zu
fünf Platz 3 und 3 Amerikanerinnen und 3 Schweizerinnen.
Ja. Ja, das heißt, ich habe es vorhin schon dann durchgegangen, das heißt, wir gehen bis zu Platz 23. Also bis Platz 23 in der Liste, wenn das jetzt so bleibt, kann natürlich auch noch sein, dass von unten noch zum Beispiel Cannon Sponsor sich da reinspielen, obwohl ja jetzt Sarah Sponsor irgendwie in der Halle unterwegs ist. Wenn diese Teams so vorne mit dabei bleiben, dann würde Platz 23 der Liste reichen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Mhm. Also das ist schon mal eine Hausnummer, das liegt einfach an den Ländern, an dieser Länderquote. Aber das kann den Teams, die dann noch danach kommen, auf jeden Fall entgegenkommen. Ja. Wir haben Melissa und
Brandy. Ich habe hier gerade auch echt schmerzlich nochmal mein Weltmeisterin-Tipp um die Ohren gehauen gekriegt, weil ich bin in der Liste drin, die wir damals durchgegangen sind. Da steht bei mir Weltmeisterin Brandy und Melissa. Die haben es noch nicht gemacht. Und ich habe jetzt auch, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz, die haben ja gerade Pan Am Games gespielt, haben da im Finale gegen Anna Patricia und Duda verloren. Ja, sind somit wieder Zweite geworden. Und ja, ich bin gespannt, was die noch draufpacken können. Individuell, glaube ich, auf ihren Positionen wirklich auch herausragende Spielerinnen, gerade auch im Block, was da an Dominanz ausgestrahlt wird und auch an Aggressivität, ne, so wie weit drüben im gegnerischen Feld sie da mit ihren Händen agiert, das ist schon herausragend. Und Melissa dann einfach hinten auch mit einem guten Read, mit einer guten Ballkontrolle, mit einer Ruhe, auch schon in einigen Situationen wirklich ein Durchsetzungsvermögen, was man mit der Größe erstmal mitbringen muss. Und auf der anderen Seite kriegen sie es aber auch noch nicht so auf die Kette, da dann mal richtig richtig nach vorne durchzudrehen und ja mal ein favorisiertes Team zu schlagen, finde ich. Also das ist zurzeit so mein Eindruck. Da sind dann immer die Amerikaner zu selten. Genau. Also die Amerikaner, da hatte ich mir mehr erhofft Anfang des Jahres, muss ich sagen.
Punkten aber tatsächlich auch krass.
Ja, klar.
Also da sind da gut dabei.
Ja.
Also sind auf dem besten Weg und werden sich
genau, auch. Genau, das ist ein super Team, aber ich hatte Anfang des Jahres gedacht, dass die wirklich so das Team der Stunde werden könnten oder das Team des Jahres werden. Vielleicht wird es jetzt, vielleicht fruchtet der Samen, den sie gesät haben Anfang des Jahres, jetzt auch erst über Winter und nächstes Jahr zerstören sie dann die ganze Welt. Das kann ja sein, aber ich dachte, das passiert dieses Jahr.
Auch, glaube ich, recht viel MVP gespielt. Ja. Also sich da vielleicht dann ablenken lassen oder die Belastung einfach zu hoch gewesen. Das werden jetzt die ganzen Teams, die das gemacht haben, die werden ja jetzt in der olympischen Saison dann nächstes Jahr einen Teufel tun und irgendwelche nationalen Touren spielen. In dem Umfang vielleicht mal ein Turnier, wenn es gerade nichts anderes gibt. Aber wir werden die ja deutlich mehr dann entweder gar nicht sehen oder auf der World Tour, dass sie sich eben nochmal auf dem Niveau messen, auf dem sie sich nachher dann im Höhepunkt messen.
Na gut, jetzt wo du es jetzt so sagst, ne? Also ich meine, klar, für die Teams, die jetzt die 12 Ergebnisse noch nicht haben, die müssen natürlich dann international spielen, aber wenn du auf der AVP spielen kannst, sag ich mal, ohne dich den Blicken der MitkonkurrentInnen da auszusetzen, die, mit denen du dich Ende Juli, Anfang August um olympische Medaillen schlagen möchtest. Das ist natürlich auch vielleicht ein Turnier auf der brasilianischen Tour oder auf der amerikanischen Tour natürlich auch eine gute Sache, weil, wie du es ja auch gesagt hast, das Level grundsätzlich dort so hoch ist, dass du dir da die Spielhärte oder die Wettkampfhärte auch holen kannst, aber die halt weniger in die Karten schauen lässt, also weniger offensiv. Ne? Also das sind dann auch so taktische Sachen.
Obwohl man sich dann fragen muss, ob die Teams denn auch überhaupt, also normalerweise sind die Touren natürlich so aufgestellt, dass sie so gut sind, aber sind sie das immer noch, wenn da einige Teams um olympische Plätze noch kämpfen, du bist quasi schon durch, bist vorne mit dabei und die anderen sind dann aber alle unterwegs. Und dann spielst du nachher aber nicht mehr gegen die Top-Teams, weil die alle...
Ja, aber wir hatten es jetzt ja gerade, also dass in den USA der Kampf eigentlich größtenteils entschieden ist, das heißt, Scholes, Flint werden im eigenen Land spielen.
Aber ob die das auch so sehen?
Gut, aber dann ist die Breite in den USA ja trotzdem, noch da. Ja, ne? Hast du dann die Young Guns, die nachrücken und da dann Druck machen und vielleicht sogar nochmal unkonventioneller spielen oder dir nochmal ein anderes Bild geben. Also, und in Brasilien sowieso viele gute Spieler und Spielerinnen am Start. Also wahrscheinlich für Teams, die ihre Ergebnisse voll haben, kann das dann schon sinnvoll sein, dann auch nochmal so ein bisschen im Nebel der anderen Touren oder der nationalen Touren Erfahrungen zusammen in Spielpraxis zu sammeln.
Ja. Gut, schauen wir uns die Liste weiter an. Stumps Cone werden dabei sein, punkten immer noch auch im Durchschnitt super viel. Gotthardi Menegatti ebenfalls. Das sieht so aus, als würde das was werden. Dann haben wir Clancy und Amphay, die noch nicht so viele Turniere gespielt haben, die aber im Durchschnitt auch super hoch punkten, also 850 Punkte machen. Wir haben es jetzt wieder gesehen, hatten so einen kleinen Hänger, hatte ich das Gefühl, im letzten Jahr, aber sind wieder komplett da. Haben da ihr Land auch im Rücken soweit, also sind da unschlagbar, das Team Nummer 1.
Hast auch bei der WM gesehen, dass die auf einen Höhepunkt hinarbeiten können und da dann auch abliefern können, das ist schon cool zu sehen.
Ja, haben da auch also echt bündeln die australischen Ressourcen bei sich, sagen wir mal so. Das mögen dann auch nicht alle gut finden da, aber die beiden kriegen das auf jeden Fall dann ab. Und haben da ein starkes Trainerteam, ein krasses Umfeld und das sieht man dann auch hier, dass die auch beide einfach Wahnsinnsathleten sind.
Auch schön zu sehen bei Clancy. Ich weiß, dass die ja auch schon Ewigkeiten dabei ist und im letzten Zyklus ja von der älteren, erfahreneren Spielerin da mitgenommen worden ist, an die Hand genommen worden ist, sich in dem Zug in der Zeit alles aufbauen konnte und jetzt sozusagen im vorletzten Zyklus, stimmt. Ja, stimmt. Ja, genau. Also nicht 16 bis 20, sondern vorher sogar noch 12 bis 16. Also die ist ja schon Ewigkeiten dabei und trotzdem noch jung. Also die ist, ist schön zu sehen, dass sie so konstant arbeitet und dann auch ihre Partnerin jetzt damit rangeführt hat. Also das ist ein cooles Projekt.
Wir schauen uns an, dann kommt China.
Genau, aber in einer anderen Konstellation, als wir sie Anfang des Jahres hatten.
Ja, tatsächlich.
Ich hatte am Anfang Shashu Xia, ne? Nee, ich hatte Shashu und Lin hatte ich hier.
Ach krass, okay. Ja, dann habe ich natürlich...
Und jetzt ist das hier... Wie wird das ausgesprochen?
Ja, aber haben schon 10 Ergebnisse. Genau. Ich weiß es nicht. Ich habe Shashu gesagt.
Okay, Shashu. Hört sich an wie so...
Und also XIA genau. Spielt zusammen mit XUE. Ja, genau.
Und die Lin, die spielt jetzt mit der Zeng zusammen. Die sind da weiter hinten.
Aber das kann ja dann auch noch was werden. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, aber wahrscheinlich haben die dann noch nicht so viele
Ergebnisse. Die haben 11 Ergebnisse, die anderen. Also Lin und Zeng, also 4020
ja.
Punkte.
Wird das da wohl vielleicht eher nichts? Kann man sich vorstellen, aber das ist eigentlich chinesische Team. Wird wohl dabei sein, schlagen auch immer wieder. Teams sind immer gefährlich. Also das sieht so aus, als würde das was werden. Und dann kommen auch schon unsere Deutschen, Müller-Tillmann, die auch gut durchschnittlich da, also über dem Durchschnitt auf jeden Fall durchschnittlich punkten, gute Punktzahl haben. Das ist aber jetzt auch nicht so, als wären sie schon safe dabei. Also da wird es dann halt ein bisschen eng. Ist natürlich für die, wie gesagt, ein bisschen angenehmer, wenn man jetzt bei den Männern die gleiche Situation hätte, dann wären die schon hart auf der Kippe, so, weil das halt von hinten drückt. Dann wären sie auf jeden Fall im hinteren Bereich. Jetzt sind sie momentan an 14 mit 9 Ergebnissen. Aber es geht ja bis 23, wir erinnern uns. Also das ist ein bisschen komfortabler und sie haben auch noch Ergebnisse offen, müssen aber auch, diese Durchschnittspunktzahl, die ist halt auch hoch, die müssen natürlich auch weiter oben halten. Also wir gehen jetzt immer davon aus, dass sie alle so weiterspielen einfach. Das müssen sie auch besser machen. Also,
vor allem konservieren.
Die Durchschnitte
mal mindestens.
Ja, auf jeden Fall. Aber es sieht gut aus, sagen wir mal so. Das könnte was werden. Dann auch keine Überraschung, auf einem ähnlichen Level sind unterwegs. Sie sind jetzt hier als Tina und Anastasia geführt, aber es sind also Tina Graudina und Anastasia Samoilova, früher Kraftschinoka. Hatten wir, denke ich, auch mit reingetippt am Anfang, oder?
Genau, also ich hatte sie auf jeden Fall auch mit drin, aber ich habe mir von denen auch zum Beispiel mehr erhofft. Mehr Ausreißer nach oben. Also.
Ja, die richtig guten Ergebnisse fehlen tatsächlich noch, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Ja,
klar.
Aber sind auch auf einem guten Weg, haben wir noch ein paar Ergebnisse frei. Und dann da nur zur Side Note, weil es ja Samoilova, sie ist ja mit dem kleinen Bruder von Alexander Samoilovs verheiratet und die spielen jetzt zusammen. Die sind jetzt zusammen auf der World Tour. Also vorher war es ja Samoilovs, hat sich noch mit Plavins versucht. Also der kleine Bruder hat sich mit Plavins, der auch seine besten Zeiten schon hinter sich hat, auf jeden Fall. Also der hat richtig Knieprobleme, hat auch eine OP am Knie. Als ich letztens in Australien war, waren wir da und er ist einfach nicht gesprungen. Ja. Hat da Beachvolleyball gespielt und ist einfach nicht hochgesprungen, haben trotzdem immer wieder Spiele gewonnen. Jetzt ist der Plavins mit irgendjemand anders gemeldet momentan bei den kommenden Turnieren. Samoilovs sind zusammen unterwegs und haben auch, also man hat das jetzt bei Instagram, Alexandra Samoilovs macht ja einiges da auf Instagram, haben da auch Spaß. Ja,
Beachbox Camps, ne? Und ich glaube, die haben auch diesen Stop auf Malle gespielt, sind da Zweiter geworden, Dritter, weiß nicht kann. Auf jeden Fall eine Medaille geholt und sind jetzt auch in China ins Hauptfeld gekommen. Also.
Ja, obwohl das Plavins auch geschafft hat mit Fokkerotz. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Nice. Also sieht auf jeden Fall so aus, als würden die da gute Fortschritte machen. Den kleinen Samoilovs, the Lion Cup, wie sie ihn nennen, in die Wettkampfherde zu bringen und da irgendwie auf die World Tour zu schleifen. Das sind auch cool, denn die Oldies dann die da an die Hand nehmen und mit daran führen.
Das stimmt.
Aber ja, das nur als Side Note, wo wir gerade bei den Letten waren. Genau, dann haben wir noch ein Team aus Finnland dabei, Atiainen Lahti, die auch schon länger da rumtouren, die auf dem Weg sind, das irgendwie zu schaffen vielleicht, aber auch jetzt, da wird es jetzt langsam so ein bisschen, dass die so auf der Kippe sind, weit vorne, haben schon gut Punkte gesammelt, aber sind jetzt nicht so, dass sie im Schnitt super, super hoch punkten. Da gibt es noch ein paar, die hinter denen sind, die im Schnitt eben mehr punkten und noch nicht so viele Ergebnisse machen, gemacht haben.
Und du meinst zum Beispiel Alvarez Moreno?
Ja, zum Beispiel. Oder Placide Richard auch. Die Cannon Sponsor zum Beispiel haben deutlich höhere Durchschnittspunkte, aber ich bin ja noch nicht mehr irgendwie, kann also noch ein bisschen was passieren. Auch noch dabei ist der Hermann Novasdochlova, die irgendwie unermüdlich da rumspielen. Wehren stand jetzt auch dabei, aber jetzt gilt eigentlich für alle das gleiche wie gerade bei Finnland. Und dann kommen tatsächlich die zwei bisschen jüngeren Teams, die jetzt momentan auf olympischen Plätzen wären, mit Alvarez Moreno und Placide Richard.
Aber Alvarez Moreno haben
auch nicht
genug Ergebnisse, ne?
Nee, ja. Genau, da fehlt noch eins. Aber Punkten tatsächlich ganz gut im Durchschnitt und ja, aber da hinten wird es halt richtig eng und die müssen dann halt ordentlich einen raushauen. Ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sie es irgendwie schaffen. Und man muss ja sagen, bei Placide Richard können wir eigentlich schon fest davon ausgehen, dass sie die Wildcard bekommen, die Ausrichter-Wildcard, weil sie das unangefochtene Team 1 sind in Frankreich, auch die letzten zwei mindestens französischen Meisterschaften gewonnen haben. Die es natürlich trotzdem versuchen über die Punkte und auch die Möglichkeit haben. Und würde sie denn freuen, dann würden halt ein junges anderes Team die Wildcard bekommen, mit Vieira Chamorro oder so zum Beispiel. Aber wenn sie das nicht schaffen sollten, dann würden sie wohl da reingeschoben werden vom Verband, denke ich mal. So, und auf dem momentan letzten Platz wären Gruszynska Wachowicz aus Polen. Auch mit dabei, ähnliche Punktzahlen wie die Teams von vorher, ähnliche Durchschnittspunktzahl. Wie alle anderen dahinter auch, wie zum Beispiel Lili Paula aus Spanien, Klinger sind dabei. Die das wäre so mein Tipp, dass die das da noch so rein sneaken auf jeden Fall. Die Litauerinnen, die immer wieder ist auch eine, also die richtig, richtig krasse Ergebnisse hin und wieder machen. Pauli Kine Raupelite heißt
die. Direkt dahinter kommen wir Edlinger Borger, ne?
Ja. Die auch noch alle Möglichkeiten haben, ne? Also wie gesagt, dadurch, dass da so viele Doppelungen vorne drin sind, geht's bis Platz 23. Edlinger Borger sind auf 28 Punkten etwas weniger im Schnitt oder eigentlich deutlich weniger im Schnitt als Ludwig Lippmann, die an 30 sind und die auch noch nicht so viele Ergebnisse gemacht haben. Da kann also noch was passieren für Deutschland.
Wen ich jetzt hier noch habe, sind die Thailänderinnen, ne? Die wir eigentlich auch Anfang des Jahres dick auf der Liste hatten. Jetzt dieses Jahr noch nicht so in Tritt gekommen sind, beziehungsweise noch nicht so die Ergebnisse drin haben. Und ich habe noch ein Team, klar, Sponsel Cannon hatten wir gesagt, da ist Sponsel zurück in die Halle gegangen, beziehungsweise spielt da viel. Aber ich habe noch ein kanadisches Team auf der Liste gehabt, was es so nicht mehr gibt, glaube ich, Pavan Bukovic. Die haben sich ja getrennt. Pavan spielt jetzt anscheinend mit der McBain zusammen. Und Bukovic.
Und Sofia Bukovic spielt mit
auch einer ehemaligen Olympionike.
Ja.
Alte Partnerin von Sarah Pavin. Komme ich jetzt gerade auch nicht drauf.
Das lässt sich doch rausfinden.
Bensley.
Heather Bensley. Genau, natürlich.
Also.
Ja. Also da halten wir es mal genauso wie bei den Männern. Wenn sich da was tut, wenn da noch Teams von hinten drücken, dann melden wir uns. Aber das ist erstmal so der erste Stand, wie es jetzt gerade aussieht. Es wird von den Länderdopplungen und so weiter, da wird nichts mehr passieren. Da wird kein Team mehr reinrutschen, was dann die Plätze nach hinten verschiebt. Also können wir davon ausgehen, weil alle anderen Qualifikationsmöglichkeiten sind ja auch nach der Liste. Das heißt, wir können eigentlich fest davon ausgehen, dass Platz 23. Na, vielleicht könnte noch ein brasilianisches Team von hinten rein. Nee, doch nicht, da sind keine mehr. Also gehen wir davon aus, dass Platz 23 der Qualifikationsplatz sein wird, nachher noch der letzte.
Ja.
Alles klar, nice, sehr gut. Das war doch mal eine In-Depth-Analyse dieses olympischen Zwischenstandes. Zu einer guten Zeit, denke ich, dafür. Dann bleibt uns eigentlich noch übrig, den weiteren Verlauf dieses Jahres einmal kurz nochmal zu erwähnen, also wie das jetzt weitergeht, weil es folgen noch ein paar Turniere. Was ich immer noch nicht weiß, die FIVB oder Volleyball World hat angefangen, Beach Volleyball World, irgendwas über World Tour Finals und irgendwelche Teams zu posten. Ich habe versucht, es nachzulesen in den Regulations, wo eigentlich drin steht, dass die Qualifikation für die World Tour Finals, also sie läuft über die Weltrangliste, die ersten 8 Teams der Weltrangliste sind qualifiziert. Aber zu welchem Zeitpunkt, fragt man sich da. Normalerweise Normalerweise, es steht sogar in den Regulations drin, geht es um das letzte Elite 16 Turniers der Saison.
Okay. Da.
Jetzt haben die schon angefangen, Sachen zu posten, weil ich jetzt, also, weil das letzte Elite 16 Turnier ist am letzten Novemberwochenende. Und ja, und das World oder Pro Tour Final ist am 1. Dezemberwochenende. Ist halt irgendwie klar, dass man dann nicht erst die Qualifikation machen kann. Es scheint so, als hätten sie die jetzt irgendwie schon gezogen. Vielleicht haben sie irgendwo eine Saison-Deadline, die ich nicht gesehen habe. Aber nur um das kurz zu sagen, also es ist wieder in Doha, ne?
Ja.
Glaube ich, das Final. Ja. Und da werden dann mitspielen Mosorom, Aman Helwig, Patain Benish, Karambula Rangeri, André George, Elas Wickler, Ahmed Sherif und Perosit Schweiner. Bei den Männern. Und bei den Frauen. Also wenn das jetzt so ist, aber wie gesagt, die haben schon angefangen, das zu posten. Ich habe nochmal nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten von Clemens. Das reichen wir dann vielleicht nach. Bei den Damen werden es dann Anna Patricia Duda, Hughes Chang, Nuscloth, Clancy und Emfe, Melissa Brandy, Stumpscone, Barbara Carroll und Bruna Hüberli. Dazu kommen dann jeweils noch zwei Wildcards immer. Das sind immer 10 Teams.
Ahmed Sherif sind genau. Über die Punkte sozusagen dann drinne.
Ja, sind sie. Okay. Und genau, dazu kommt, es sind immer zwei Fünfergruppen, wo dann jeder gegen jeden spielt. Und dann gibt es, glaube ich, dann direkt das Halbfinale immer nach dieser Fünfergruppe. Also es sind ja auch dann genug Spieler auf hohem Niveau. Da geht es nur um eine ganze Menge Preisgeld und nicht um olympische Punkte. Das nochmal festzuhalten. Dann geht es folgendermaßen weiter.
Wir haben bei dem Pro Tour Finals ja in der Vergangenheit auf jeden Fall immer auch auch bei den Deutschen, gerade auf weiblicher Seite oder auf der Seite der Damenteams immer Ergebnisse gebracht, ne?
Ja, auf beiden Seiten eigentlich. Also das lief tatsächlich immer eigentlich ganz okay.
Was war das damals?
Ich weiß nicht. Also in dem
Laura und Maggie in Rom.
Laura und Maggie haben das Ding gewonnen.
Und dann war doch das Jahr da drauf.
Da sind Clemens und Julius in zweiter.
Das Jahr da drauf war doch auf Sardinien Sude und Carla Borger.
Haben sie gewonnen?
Boah.
Mag sein. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Pflaster. In Hamburg war ja auch schon damals irgendwie gefühlt das erste Turnier von Clemens und Julius. Dann sind sie Vierter geworden direkt. Haben sich da schon mal an Roten Baum gewöhnt. Also World Tour Final läuft bei den Deutschen. Es geht folgendermaßen weiter. Wir haben schon gesagt, momentan läuft das Challenge-Turnier in Haiku in China. Da ist jetzt die Quali durch soweit und da wird dann jetzt angefangen, der Mentor zu spielen. Dann geht's die Woche drauf. Nee, doch, die Woche drauf. Zwei Wochen drauf. Geht's weiter in Thailand, in Chiang Mai, mit einem Challenge-Turnier. Und direkt danach folgt in Brasilien ein Elite 16. Alles noch im November. Ende November gibt's dann auch noch gleichzeitig mit dem Elite 16 gibt es ja noch ein Future in Australien, in Geelong. Und dann ganz am Ende des Jahres, Anfang, Übergang November, Dezember gibt es dann den Challenge auf den Philippinen.
Ach, krass.
Und danach eben das Pro Tour Final in Katar. Zwischendurch noch, jetzt nächstes Wochenende, nicht kommendes, startet die U21-Weltmeisterschaft. Die U21-Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung, jeweils zwei Teams. Und zwar spielen Lorenz Nissen, Fröbel Wüst. Bei den Damen spielen Neuss Meidhof und Beutel Dressen. Also da können wir auf jeden Fall, werde ich versuchen, etwas Coverage zu erzeugen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg den Teams da. Das Ganze ist auch in Thailand. Haben wir eben investigativ rausgefunden, weil es keine dazugehörige Seite oder Informationen gibt. Aber Fuxi hat dann bei Jörg Amann die Informationen rausgefunden bei Instagram, der das alles da begleitet.
Ich bin neben Misha Obatzka der beste Stalker. Nach Misha Obatzka.
Was neue Teams angeht, übrigens, wo ich gerade Momme Lorenz Namen gelesen habe, heute habe ich gesehen, dass das Team Kubo Wegner. Luis Cubo und Nico Wegner sind natürlich in der kommenden Beachvolleyball-Saison.
Also ein Team aus dem Ruhrpotter, ne?
Ruhrpott-Team, auf jeden Fall. Ja, also das finde ich auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig sympathisches Team. Und ich weiß nicht, Nico jetzt wie ambitioniert er das angehen will, weil er in der ersten Bundesliga jetzt spielt in der Halle. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass Fabi Kaiser nicht mehr weitermacht, auf dem Level Beachvolleyball zu spielen. Aber das wird mir gut gefallen. Ich freue mich darauf. Das
sind immer gute Zocker.
Dann, Fuchsi, also nochmal die Erinnerung, am Dienstag um 19 Uhr gibt es die erste Ausgabe von dem neuen Twitch-Format. Da auf jeden Fall einschalten. Und ja, es wird jetzt nochmal irgendwie die heiße Phase. Man kann sich nochmal ein bisschen Beachvolleyball angucken, der da in Asien und in das eine Turnier in Brasilien gespielt wird. Kommt natürlich immer darauf an, was für Zeiten. Das sind natürlich immer spannende Zeiten, aber das gibt auf jeden Fall genug Material, dann, um sich noch ein bisschen hochklassigen Beachvolleyball anzugucken. Freue ich mich schon drauf. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat geholfen. Bitte sagt Bescheid, wenn wir wieder Fehler gemacht haben. Oder wenn wir keine Fehler gemacht haben.
Doch, uns auch.
Und sagt uns vor allem Bescheid, wenn ihr noch draußen Beachvolleyball spielt. Das wäre noch interessant zu wissen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Fuchsi,
gerne,
für deine Zeit. Und dann hören wir uns bald wieder.
Hau rein.